Segne euch allen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir wollen dich loben und preisen, dass wir an diesem Morgen zusammenkommen, um dich zu feiern, um uns einfach an dir zu freuen und dir zu begegnen. Und mit dieser Erwartung sind wir heute Morgen hier und rechnen damit, dass du uns wirklich dein Wort öffnest und zu uns sprichst. Wir wollen dir danken, dass du unser Gott bist und dass du auch heute Morgen hier bei uns bist. Dank sei dir, Herr. Amen. Apostelgeschichte 10. Das klingt so wie eine bloße Nummer. Wir sind hier an einer ganz, ganz besonderen Stelle. Es gibt wenig Berichte in der Bibel, wo wir so konkret erfahren, wie Gott Geschichte macht mit den Menschen und wie Gott Weltgeschichte macht. Geschichte mit den Menschen, hier geht das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus, weg, bisher bloß von den Juden, hin zu uns Heiden. Ganz besonderer Meilenstein in dem, was wir Heilsgeschichte nennen. Aber das ist auch eine wirkliche Bedeutung für die ganze Welt. Wie viele Christen, Mitglieder von Kirchen gibt es zurzeit auf der Welt? Was schätzt ihr? 2 Milliarden, so irgendwie? Vielleicht sogar schon ein bisschen drüber. 2 Milliarden Menschen, die heute Christen sind, sich Christen nennen, sich auf Jesus Christus berufen, gäbe es nicht ohne das, was hier geschieht. Denn das Evangelium wäre immer noch in einem kleinen, unbedeutenden Land, heute Israel. Da wäre es geblieben in jüdischen Kreisen. Aber Gott bricht das auf und das Evangelium kommt zu allen Menschen. Und das hat die Welt bis heute verändert. Das fängt an mit einem Apostel Jesu, dem Petrus, und einem römischen Hauptmann, hier dem Cornelius. Wenn man diesen Bericht liest, hört, das ist schon ungewöhnlich, oder? Mit Engel und Vision und direktem Reden Gottes und dann am Schluss Heiliger Geist, der einfach auf diese Hörer der Predigt des Petrus fällt. Und zuerst möchte ich mal ein bisschen Chronologie hier führen, was hier geschieht, denn das scheint ein ganz reales Geschehen gewesen zu sein. Das hat sich wirklich ereignet. Da ist die Rede, erster Tag dieses Berichtes, 15 Uhr, Caesarea. Da ist Cornelius, dieser römische Hauptmann, im Gebet, aber mit dem Gott Israels. Der Heide betet zum Gott Israels. Er wird als gottesfürchtig bezeichnet, als fromm. Er macht großzügige Spenden an Notleidenden. Ein Engel kommt zu ihm und sagt ihm, deine Gebete und deine Wohltaten sind vor Gott gekommen. Dann wird ihm gesagt, da ist ein Simon, genannt Petrus, im Haus von Simon des Gerbers in Joppe. Den lass rufen, denn er wird Worte zu dir sprechen, durch die du gerettet wirst, du und dein ganzes Haus. Alles hier am ersten Tag in Caesarea. Zweiter Tag in Joppe, 50 Kilometer ungefähr weiter, 12 Uhr, da ist der Petrus im Gebet wieder zum Gott Israels. Das ist ja auch sein Gott. Und als er während des Gebetes, er hat offenbar lange gebetet, hungrig wird und auf das Essen wartet, da heißt es, dass er eine Vision hat, wie ein Tuch mit unreinen Tieren, die er normalerweise nicht anrühren darf, herabkommt und eine Stimme ihm sagt, schlachte und iss. Und der Petrus sagt, niemals, Herr, Anstößiges oder Unreines ist noch nie in meinen Mund gekommen. Und ihm wird gesagt, was Gott für rein erklärt, das sollst du nicht für unrein ansehen. Und während er noch drüber nachdenkt, kommen Boten zu diesem Haus, die hat der Cornelius geschickt, und sagen ihm, dass sie den Auftrag haben, ihn zu holen. Am dritten Tag reist der Petrus von Joppe nach Caesarea. Da wird sogar erwähnt, dass er nicht nur mit den Boten mitgeht, sondern auch noch gleich einige Brüder mitnimmt. Sollten ihn die unterstützen, auf alle Fälle werden sie zu Zeugen dessen, was Gott hier Bahnbrechendes tut. Und schließlich der vierte Tag, wieder Caesarea, 15 Uhr, das hatten wir am ersten Tag schon, Caesarea, 15 Uhr, der Cornelius wartet mit seiner ganzen Familie und mit Freunden, die er eingeladen hat, auf den Petrus, begrüßt ihn, geht ihm entgegen, fällt vor ihm zu Boden, wird von Petrus wieder aufgerichtet, sagt, was er von Gott vor 4 Tagen gesagt bekommen hat, warum er den Petrus hat holen lassen. Und es kommt hier zu dieser Begebenheit. Das habt ihr gemerkt, das ist eine Chronologie. Das ist ein wirklicher Bericht. Das hat sich tatsächlich genau so ereignet. Wenn Gott Geschichte macht, wenn Gott handelt, so konkret, dann geschieht das hier in Zeit und Raum wirklich. Und dann werden Menschen ganz neu gebraucht. Ich finde es faszinierend, wie real dieser Bericht ist. Lasst uns anschauen miteinander, was dann hier geschieht. Vers 24. Am Tag darauf kommt Petrus nach Caesarea. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie schon. Was mir da aufgefallen ist, ist, wie der Cornelius handelt. Das war doch eine ganz private Sache zwischen dem Gott Israels und ihm, oder? Der weiß schon ganz genau, obwohl er diesen Gott noch gar nicht wirklich kennengelernt hat, dass das Heil, die Rettung, der Segen, der von diesem Gott kommt, nicht nur für mich persönlich ist, sondern dieser Segen, der ist für andere auch da. Der Cornelius, der Gott noch gar nicht so wirklich kennt, weiß genau, dass es für andere Menschen nichts Besseres geben kann, als Jesus Christus kennenzulernen, lieben zu lernen und ihn als Herrn und Heiland in sein Leben zu lassen. Es gibt nichts Besseres. Wir, viele von uns, kennen Gott schon lange. Habt ihr auch dieses tiefe Bedürfnis, dass andere Jesus kennenlernen, weil es einfach nichts Besseres geben kann für einen Menschen? Er hat, steht hier, seine Verwandten und seine engsten Freunde zusammengerufen. Hier kann und wird euch Gott begegnen, also kommt. Ich habe mich gefragt, ob ich heute Morgen Menschen hierher eingeladen habe, in der tiefsten Überzeugung, dass ihnen hier erstens Gott begegnen kann, dass Gott zu ihnen sprechen wird und zweitens, dass es genau hier geschehen kann. Meine Lieben, manchmal ist man in seinem Leben so voll Kritik, gerade auch was so einen Gottesdienst angeht. Wir feiern hier mit unseren begrenzten, durchaus schwachen Kräften einen Gottesdienst. Ja. Und dann überlegt man sich, wenn ich jetzt jemand einlade, was wird dem alles fremd oder seltsam erscheinen? Was könnte ihm alles nicht passen? In Klammer, ja, aber eigentlich passt es ja mir nicht. Vielleicht sind es die Tapeten, vielleicht ist die Liedauswahl, vielleicht ist, dass der Prediger heute Morgen keine Krawatte anhat, keinen Talar anhat. Vielleicht ist das, was gesagt wird, vielleicht ist die Sprache, die gebraucht wird und. Und man lässt sich dadurch ja selbst viel Segen entgehen. Denn wenn ich mit dieser Haltung hierher kommen, schon im Voraus wissend, was ja alles sowieso nicht stimmen wird, da wird Gott nicht auf die Weise zu mir reden, wie er das tun wird, wenn ich einfach ihm begegnen will und mal von diesen ganzen Nebendingen absehen kann. Natürlich kann man hier manches verbessern, das ist völlig klar. Aber ich möchte von diesem jetzigen Zustand hier, was unseren Gottesdienst angeht, so überzeugt sein, dass ich Menschen gerne hierher mitbringe, einfach weil ich weiß, hier können sie Jesus begegnen. Ich möchte diese Überzeugung dieses noch nicht mal bekehrten Cornelius. Ein zweiter Punkt. Vers 25 und 26. Als Petrus unter der Tür stand, also der kommt da gerade an, ging ihm Cornelius entgegen und warf sich voll Ehrfurcht ihm zu Füßen. Petrus aber richtete ihn auf und sagte: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Da lag eine Verwechslung vor, oder? Erleben wir manchmal, dass in der Bibel sich jemand einem anderen zu Füßen wirft. Zum Beispiel in 1. Samuel 1, früh am Morgen warfen sie sich nieder vor dem Herrn. Vor dem Herrn, aber nicht vor Menschen. Oder Lukas 8, da kam ein Mann mit Namen Jairus, Synagogenvorsteher, er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Jesus vor Füßen werfen, ja. Aber dass du dich Menschen zu Füßen wirfst, nur weil das in dem Fall Boten Gottes sind, das kommt glücklicherweise nicht allzu oft vor. Wir werden es, wenn wir in der Apostelgeschichte weitergehen, in Kapitel 14 nochmal erleben, als man den Barnabas und den Paulus für Götter hält. Dem Petrus geht's hier so, dass er anscheinend für etwas Göttliches gehalten wird. Ich finde es bezeichnend, dass der Petrus da sofort wehrt. So geht's nicht. Nur weil Gott durch ihn spricht, das ist ja was Großes, kann er aber auf gar keinen Fall irgendeinen Personenkult dulden. Wir werden durch andere Menschen gesegnet, wenn sie wirklich Worte Gottes für uns haben. Wir werden von anderen Menschen zu Jesus gebracht. Das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Aber wir dürfen andere Menschen niemals verehren. Und wir dürfen unser Glaubensleben, unsere Beziehung zum lebendigen Gott nie an andere Menschen binden, dass ich nur noch über andere Menschen zu Gott kommen kann. Das geht nicht. Ich hoffe immer wieder, bei meinen Studenten, mit denen ich viel zu tun habe, auch mit euch oder andere Gemeinden, wo ich predige, dass sich bitte niemand an mich bindet. Das ist fatal. Das kann nicht sein. Es gibt, lesen wir, einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist Jesus Christus. Das sind nie andere Menschen. Petrus richtete ihn auf, steh auf und sagte, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Ich finde es beim Petrus, der so außergewöhnlich von Gott gebraucht wird, auch bezeichnend, wie er das gleich zurechtdrückt und ganz demütig sieht, er ist genau so ein Mensch wie dieser Cornelius. Nächster Punkt. Und im Gespräch mit ihm trat er ein und fand viele Leute versammelt und Petrus sagte zu ihnen, ihr wisst, wie unstatthaft es für einen Juden ist, mit einem Fremden aus einem anderen Volk zu verkehren oder gar in sein Haus zu gehen. Mir aber hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gewöhnlich oder unrein nennen darf. Das, was der Petrus hier tut, ist wirklich ungewöhnlich. Ein Kapitel weiter, Apostelgeschichte 11, als er wieder zu den anderen Aposteln nach Jerusalem kommt, da muss er sich genau dafür verantworten. Da heißt es, Apostelgeschichte 11, Vers 2 und 3, als Petrus nun nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung, also die Juden, Christen, ihm Vorwürfe und sagten, bei Unbeschnittenen bist du eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Ich glaube, mein Tonfall war eben zu milde. Die müssen den ziemlich angegangen haben. Das ist doch undenkbar, dass du dich mit solchen Unreinen einlässt. Unrein heißt hier, das sind Menschen, die dürfen vor unserem Gott noch nicht mal erscheinen. Die sind kultisch unrein. Die können doch Gott gar nicht gefallen. Die können doch gar nicht in Verbindung mit Gott treten. Ich drehe es mal um. Leider war das auch jüdisches Denken. Die sind so schlecht. Mit denen will Gott gar nichts zu tun haben. Wir erleben das im Leben Jesu immer wieder, dass man sogar unserem Herrn Jesus vorschreiben wollte, um solche Menschen darfst du dich kümmern, bei denen darfst du zu Besuch sein, aber bei anderen nicht. Wie kannst du zu Sündern gehen? Wie kannst du zu Zöllnern gehen? Wie kannst du zu dem gehen? Kann das sein, dass wir eine Auswahl treffen, zu wem Gott kommen darf? Kann es sein, dass wir manchmal eine Auswahl treffen, bei dem lohnt sich das Evangelium und bei jemand anders nicht? Manchmal kann das schon damit anfangen, dass es zu hart erscheint, mit demjenigen zu reden. Weil der ist ja total verschlossen oder sogar antichristlich. Ich benutze mal bewusst den Ausdruck. Der geht gegen das Christentum ja sogar vor und dann sage ich ihm nicht. Oder der hat ja schon alles gehört und es hat nichts gefruchtet. Oder der verhält sich so gottlos. Das lohnt sich doch nicht, ihm etwas zu sagen. Oder der ist ja so glücklich im Leben. Der scheint ja Gott gar nicht zu brauchen. Alles Überlegungen, die vielleicht ganz menschlich sind, aber die so fatal sind. Wie kann denn ich Mensch entscheiden, wen ich zu Gott bringen möchte, wen ich mit Gott in Kontakt bringen möchte und wen nicht? Das geht doch nicht. Gott hat hier sehr viel in Bewegung gesetzt, damit der Petrus seine Blockaden aufgegeben hat. Ich könnte euch manches aus meinem Leben erzählen, wie er mich manches Mal drängen musste und immer noch drängen muss, bis ich endlich zu den Menschen gehe, die er haben möchte. Eigentlich war es das, ja, ich sag's mal salopp, eigentlich war das doch irre, was der Petrus tut, oder? Sein Herr, Jesus, ist noch gar nicht so lange ans Kreuz geschlagen worden. Durch wen? Durch römische Soldaten, inklusive einem Hauptmann. Der Petrus wurde schon mehr als einmal festgenommen. Gefängnis. Und was macht er jetzt? Jetzt geht er zu den römischen Soldaten, inklusive Hauptmann. Das ist erstaunlich. Was für ein Segen ist da draus geworden, dass der Petrus diesen Schritt gegangen ist und nicht bei den Menschen geblieben ist, die ihm angenehm waren. Was für ein Segen. Wisst ihr, dass hier zu uns nach Bonn das Evangelium wahrscheinlich über römische Soldaten kam? Das ist also das, was wir hier erleben, ist unsere eigene Geschichte mit, gerade hier im Rheinland. Köln, Bonn. Was Gott Großes tut, wenn wir gehorsam werden, finde ich immer wieder faszinierend. Vers 29. Da sagt der Petrus: Darum bin ich, ohne zu widersprechen. Ja, das ist, da bleibe ich gleich mal hängen. Ohne zu widersprechen. Da hat Gott ihm etwas sehr, sehr Unangenehmes gesagt und er hat gesagt, auf gar keinen Fall, das will ich nicht. Und dann heißt es, ohne zu widersprechen, er hat seinen Widerstand aufgegeben und ist tatsächlich gegangen. Darum bin ich ohne zu widersprechen gekommen, als du noch mehr schicktest. Ich würde nun gerne erfahren, aus welchem Grund ihr mich habt kommen lassen. Da sprach Cornelius, vor 4 Tagen um die gleiche Zeit, zur 9. Stunde, war ich im Gebet in meinem Haus. Da stand auf einmal ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und er sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Dein Gebet hat Gott gehört. Da war jemand wirklich auf der Suche nach Gott, hat zu Gott schon gebetet, geschrien, und das hat Gott gehört. Auch das eine faszinierende Sache. Gott hört offenbar nicht nur auf Christen, nicht nur auf seine Kinder, sondern Gott hat wirklich alle Menschen im Blick. Und wenn ein Mensch wirklich nach ihm fragt und zu ihm ruft, dann hört das Gott. Das verpufft nicht irgendwie, sondern das kommt tatsächlich bei Gott an. Wie sehr muss Gott uns verlorenen Menschen lieben, dass er jeden einzelnen Menschen offenbar im Blick hat. Er hätte da schon genug zu tun mit seinen Kindern. Das sind ja schon viele. Nein, offenbar bei wirklich allen Menschen, selbst diesem heidnischen römischen Hauptmann, hört Gott sein Gebet. Aber es ist nicht nur das Gebet, was hier bei Gott ankommt, sondern auch die Almosen, die der Cornelius gegeben hat. Almosen, das klingt für mich so ein bisschen. Der war offenbar ein Großspender. Der hatte gar keinen Auftrag von Gott, noch nicht zu spenden, Zehnten zu geben oder was immer auch. Aber er hat offenbar Not gesehen. Und das wird im jüdischen Volk gewesen sein, denn er war ja dort stationiert, mitten in der Ferne. Er hat Not gesehen und er hat eingegriffen und er hat etwas gemacht. Und das wird bei Gott bemerkt. Offenbar ist dieses Handeln bei Christen wie bei Nichtchristen nicht irgendwie Nebensache. Gott sieht, was wir tun. Ich springe in Vers 34. Petrus tat seinen Mund auf und sprach: Jetzt erkenne ich wirklich, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist, sondern dass ihm aus jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Bei Gott kein Ansehen der Person, so wie bei mir selbst. Das ist ein großes Thema in der Bibel, wie bei Menschen immer wieder Ansehen der Person ist. Das ist bei Gott nicht. Zum Beispiel im Kolosserbrief: Wer Unrecht tut, wird bekommen, was er an Unrecht getan hat, ohne Ansehen der Person. Gott wird nicht sagen: Ja, der Thomas, der hat schön gepredigt, dem machen wir jetzt mal ein paar Pluspunkte. Oder der Cornelius, der hat Almosen gegeben, der bekommt ein paar Pluspunkte. Nein, das wird ohne Ansehen der Person gerecht beurteilt. Das ist dann auch im Gericht so. Das ist aber auch, was die soziale Stellung angeht, so. Jakobus 2: Wenn nämlich in eure Versammlung ein Mann kommt mit goldenen Fingerringen und in einem prächtigen Gewand, es kommt aber auch ein Armer in einem schmutzigen Kleid, und ihr schaut auf den, der das prächtige Gewand trägt, und sagt zu ihm: Setz dich hierher auf den guten Platz, und zu dem Armen: Stell dich dorthin oder setz dich da unten hin neben meinen Schemel, messt ihr dann nicht mit zwei verschiedenen Maßstäben? Wir schauen so oft die Person an. Hier ist bei Gott kein Ansehen der Person. Auf den Punkt gebracht wird das, was der Petrus hier sagt, im Galaterbrief, Galater 3, Vers 28. Da ist weder Jude noch Nichtjude, Heide. Das ist ja gerade die Spannung, in die der Petrus ist. Da ist weder Sklave noch Freier. Damals bahnbrechend. Wie kann das sein, dass ein freier Bürger neben einen Sklaven gestellt wird und sie stehen gleich vor Gott? Da ist nicht Mann noch Frau, denn sie sind alle eins in Christus Jesus. Männer und Frauen gleichgestellt vor Gott. Beide Ebenbild Gottes. Beide von Gott geliebt, beide gerettet dadurch, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist. Ich glaube, das ist heute noch bahnbrechend. Da ist kein Ansehen der Person. Da ist Gott wieder so der ganz andere. Aus jedem Volk ist ihm willkommen, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit tut. Das ist Gottesfurcht und Leben mit gemeint. Gottesfurcht und Leben. Der Cornelius, der scheint vorbildlich gewesen zu sein, oder? Der sucht nach Gott, den er noch gar nicht kennt. Er sucht sogar den wahren Gott, der für ihn bisher noch gar nicht zuständig war. Der tut Gutes und der bleibt dabei nicht stehen, sondern bei allem eigenen guten Bemühen, das ihm hier bescheinigt wird, bei allem Bemühen, bei allem Guten des Tun, das sogar bei Gott bemerkt wird, weiß er ganz genau, dass ihm noch etwas fehlt. Er weiß ganz genau, dass er nur mit Jesus ein wirklich erfülltes, ewiges Leben führen kann. Dass das, was er bisher tut und lebt, noch unvollständig ist. Er möchte den wahren Gott kennenlernen, den wahren Gott erleben, und er möchte, ob ihm das schon bewusst ist, das weiß ich nicht, durch diesen Gott gerettet werden. Wer ist der Handelnde bei der Errettung von Cornelius? Wer ist der Handelnde? Es ist der lebendige Gott, der in diese Sehnsucht des Cornelius hinein den Petrus schickt mit der besten Botschaft der Welt. Und es ist der Gott ist der Handelnde, das werden wir dann in einer Woche miteinander besprechen, den zweiten Teil des heutigen Textes. Gott ist der Handelnde, der seinen Heiligen Geist auf diese Heiden fallen lässt und sie werden Christen. Gott der Handelnde, der einem suchenden Menschen wirklich nicht nur nachgeht, sondern ihn erreicht und wirklich zu seinem Kind macht. Das ist das Wort, das er den Israeliten gesandt hat, als er die Botschaft des Friedens verkündigte durch Jesus Christus, der Herr ist über alle. Da wird wirklich Frieden geschlossen zwischen Gott und Mensch. Ich möchte euch bitten, dass wir gemeinsam vor Gott treten, wenn er bitte aufsteht.